Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Nachrichten hatten es gerade schon aufgegriffen. In Essen geht es gerade um die Zukunft des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Denn dort beraten die Gläubiger, ob sie dem Sanierungsplan der Unternehmensführung zustimmen, nachdem der Konzern in die Insolvenz gehen musste. Für manchen Gläubiger bedeutet eine Annahme des Sanierungsplans einen herben Verlust. Aber alles andere wäre für die Beschäftigten eine Katastrophe. Ist doch der bisherige Plan für viele Mitarbeiter schon ein Plan ohne Perspektive. Denn einige Standorte werden definitiv geschlossen. Mehr dazu in dieser Sendung, wie auch übergreifend zur generellen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zum Start aber schauen wir kurz nach Berlin, wo Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vorlegte. Mehr dazu von Anita Fünfinger.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier verbreitet Zuversicht, auch rein bildlich. Altmaier hält ein Bild mit einem V nach oben, soll heißen, der Einbruch im Frühjahr war heftig, der Strich geht nach unten, jetzt aber wieder nach oben. Die deutliche Erholung der deutschen Wirtschaft ist sichtbar.
Die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten. Und der Aufschwung nach dem Tiefpunkt und dem Höhepunkt der Einschränkungen geht schneller und dynamischer vonstatten, als wir es zu hoffen gewagt hatten.
Damit die Erholung der Wirtschaft weiter vorangeht, müsse ein zweiter Shutdown aber unbedingt verhindert werden, warnt Altmaier. Es könne nicht noch einmal zu solch weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte kommen wie im März und im April. Für dieses Jahr also ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 5,8%. Dafür soll es bereits nächstes Jahr ein Wachstum von 4,4% geben. Bis die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Vorkrisenniveau ist, wird es laut Altmaiers Voraussage Anfang 2022 sein.
Anita Fünfinger zur neuen Konjunkturprognose der Bundesregierung. Und dieses Ergebnis des Blicks in die Glaskugel, wie beurteilen das die Anleger an der Börse? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Jan Plate in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wobei ich vorher fragen sollte, Herr Plate, ob das für die Anleger überhaupt eine Rolle spielt.
Na, also es wird schon diskutiert und gerade bei den Arbeitsmarktzahlen, da ist die Bundesregierung manchen Experten zufolge ein bisschen zu optimistisch und dass das Minus beim BIP dieses Jahr nicht ganz so schlimm ausfallen dürfte, dass es bei den deutlichen Schwankungen im Moment fast zu vernachlässigen ist, da unter anderem zu hören. Ansonsten am Aktienmarkt helfen heute wieder mal chinesische Wirtschaftsdaten. Die chinesische Industrie belebt sich etwas, ja, und der DAX mit einem Plus von rund einem halben Prozent bei 13.011 Punkten. Allerdings bremst wohl eben auch ein bisschen der starke Euro die Exporteure aus. Der Euro, der klettert auf 1,1985
Dollar. Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute nicht viel. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,40%. Allerdings der Goldpreis, der kann deutlich zulegen. Der Goldpreis steigt im Vergleich zu gestern Mittag um fast 30 Dollar auf rund 1.987 Dollar.
Schauen wir nun noch auf die Entwicklung bei Einzelwerten und bei einem Unternehmen. Da gab es ja eine Zahl, die aufhorchen ließ. Ein Umsatzplus im zweiten Quartal um 355% im Jahresvergleich. Und diese Zahl hat der Videodienstanbieter Zoom veröffentlicht. Machen wir mal kurz eine Pause, Herr Plate, und lassen wir Katharina Wilhelm aus Los Angeles zu Wort kommen, die sich die Geschäftsentwicklung bei Zoom genauer angeschaut hat.
Wenn die Corona-Krise etwas bewirkt hat, dann ist es wohl, dass auf einmal viele Menschen den Begriff Zoomen kennen. Eine Art neues Verb für den Gebrauch der Videokonferenz-App Zoom aus dem Silicon Valley. Das Unternehmen hat ein recht einfaches und unkompliziertes Werkzeug entwickelt, mit dem Videokonferenzen mit vielen Personen abgehalten werden können. Die Nachfrage danach ist riesig, sagt der Konzern bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen. Demnach nutzten allein im April etwa 300 Millionen Menschen Zoom. Um 355% schoss deswegen der Umsatz im Quartalsvergleich in die Höhe. Von knapp 146 Millionen auf über 663 Millionen US-Dollar. Der Quartalsgewinn schoss von 5,5 Millionen Dollar vor einem Jahr auf knapp 186 Millionen Dollar. Für das gesamte Jahr prognostizierte Zoom einen Umsatz von knapp 2,4 Milliarden Dollar. Zoom gehört damit zu den klaren Gewinnern der Coronavirus-Pandemie. Und das, obwohl es noch vor einigen Monaten massive Kritik an dem Unternehmen gab, weil Lücken im Sicherheitssystem existierten. Außerdem war es zu unglücklichen Vorfällen gekommen. Beim sogenannten Zoom-Bombing hatten sich fremde Nutzer in bestehende Konferenzen eingewählt und beispielsweise rassistische Hassbotschaften gestreut. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich daraufhin ein. Derzeit läuft auch eine Sammelklage gegen den Konzern in den USA. Auch wenn Zoom derzeit als Gewinner dasteht, sitzt ihm die Konkurrenz schon im Nacken. Microsoft und WebEx von Cisco beispielsweise und auch der Facebook-Dienst WhatsApp setzen ebenfalls verstärkt auf das Thema Videokonferenz.
Katharina Wilhelm über die Halbjahresbilanz von Zoom. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Herr Plate. Wie wird denn diese Geschäftsentwicklung an der Börse beurteilt?
Das kommt sehr gut an. Aktien von Zoom sind im außerbörslichen Handel sehr gefragt, aber das ist ja auch immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wobei die Aktien eben später dann im offiziellen Handel schon auch zulegen dürfen. Allerdings sind die Papiere auch schon stark gestiegen, sowie generell Technologieaktien zuletzt von einem Rekord zum nächsten gerannt sind. Von daher jetzt im vor der Sendung aufgezeichneten Börsengespräch der Blick auf Technologieaktien generell und zunächst mal geschaut auf den Markt der Videokonferenzanbieter. Da braucht es ja viele Investitionen in die Technik, in die Infrastruktur. Deswegen habe ich Christoph Schmidt vom Finanzdienstleister Fegra Capital gefragt, ob Zoom neben den guten Wachstumszahlen denn die Kosten für die Infrastruktur im Griff hat.
Finde ich schon. Sie haben sie im Griff. Sie hatten auch letzte Woche mal ein kleines Problem. Das war Beginn der amerikanischen Schulsaison. Da gab es einen Systemausfall, wahrscheinlich aufgrund der hohen Auslastung. Und das haben sie sehr schnell in den Griff bekommen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen, was die Kostenstruktur angeht.
Es gibt ja schon viel Konkurrenz durch Slack, durch WebEx von Cisco, Google, Facebook, Microsoft Teams. Da sind große Spieler in einem harten, umkämpften Markt unterwegs. Wie viele Anbieter sehen Sie da auf längere Sicht, die sich da wirklich nachhaltig etablieren und dann auch wirklich überleben können?
Auf längere Sicht sehe ich eigentlich nur zwei Anbieter. Das ist einmal Microsoft mit Teams und Zoom auf der anderen Seite. Also der Vorteil von Teams ist, dass die Microsoft Office-Umgebung quasi perfekt integriert ist. Und auf der anderen Seite hat Zoom den Vorteil, dass die Plattformen unabhängiger sind. Das heißt, wenn Sie Kunden haben oder potenzielle Mitarbeiter in der Welt, die andere Systeme nutzen und eben nicht Microsoft-Produkte, dann können Sie die sehr leicht aufschalten. Das ist einfach flexibler.
Das Thema Datensicherheit, Schwachstellen bei der Sicherheit bei Zoom oder überhaupt in diesem Bereich der Videokonferenzen, das würde ich auch gerne nochmal ansprechen. Das bleibt ja ein Thema mit viel Arbeit. Da ist wohl auch die Politik gefragt, die Nutzenden zu schützen. Aber dennoch wird das den Sektor wohl insgesamt nicht wirklich bremsen.
Der Sektor wird nicht gebremst von immer mal wieder auftauchenden Datenpannen. Aber die Sicherheit ist natürlich nicht nur, was das Image angeht, aber auch was was das Vertrauen angeht in das Unternehmen, unheimlich wichtig. Dass Zoom da in der Vergangenheit einige Probleme hatte, das ist ihnen natürlich auch unangenehm aufgestoßen und man hat wirklich sehr viel Energie reingesetzt, um diese Probleme zu lösen.
Der Blick auf die Aktie von Zoom, die geht ja durch die Decke, beziehungsweise auch andere Technologieaktien erreichen Rekordhöhen. Die US-Technologiebörse Nasdaq ist auf Rekordniveau. Macht sie das doch langsam so ein bisschen unruhig?
Das kann ich 100% so unterschreiben. Das macht mich sehr unruhig. Das erinnert mich sehr an die frühen 2000er. Jetzt kann man sagen, okay, die Unternehmen verdienen ja Geld. Damals haben sie kein Geld verdient. Aber es ist immer eine Frage der Bewertung. Sie können sehr erfolgreiche Unternehmen haben, aber wenn die Aktienkurse sich schneller entwickeln, als ja ein Unternehmen da realistisch hineinwachsen kann, dann entsteht irgendwann mal eine Überbewertung. Das haben wir auch schon in vielen Bereichen.
Diese Rekorde bei den Technologieaktien überdecken die vielleicht auch Probleme in der generellen Wirtschaft, wo die dann in Bezug auf die Technologieaktien irgendwann auch Probleme machen und Sie da ein bisschen mahnen würden, dass da generelle Probleme überdeckt werden?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also es verdeckt einiges. Die Geschichte hat gezeigt, dass sich das irgendwann auch bereinigt.
Soweit eine Einordnung von Christoph Schmidt vom Finanzdienstleister Fegra Capital zur wirtschaftlichen Lage in der IT-Branche aus Anlass der Halbjahresbilanz von Zoom. Während Zoom-Aktien gefragt sind, will ein anderes börsennotiertes Unternehmen nicht mehr gefragt sein. Der Startup-Investor Rocket Internet will sich von der Börse zurückziehen. Was, Herr Plate, soll das? Was ist der Grund?
Da lautet das Motto wohl in Ruhe neu sortieren. Viele der früheren Beteiligungen von Rocket Internet sind mittlerweile an der Börse notiert oder auf Zahlen geschaut. Die Papiere von Rocket Internet sind derzeit weniger als die Hälfte des Ausgabepreises von damals vom Börsengang wert.
Und während Rocket Internet gehen will, will ein anderer kommen. Wer plant da den Schritt an die Börse?
Der bayerische Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn im Bayerischen Wald, der macht mit seinen Börsenplänen ernst, eventuell schon in den nächsten 4 Wochen. Und die Campingbranche erlebt ja in der Corona-Krise eine Sonderkonjunktur. Viele Urlauber sind aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus lieber im eigenen oder vielleicht auch im gemieteten Wohnmobil unterwegs.
Und Siemens Energy informiert heute gezielt die Investoren. Kapitalmarkttag wird diese Veranstaltung genannt. Gab es hier schon Nachrichten, die die Investoren aufhorchen ließ?
Also die Kosten sollen weiter gesenkt werden, das Servicegeschäft soll ausgebaut werden. So will sich Siemens Energy noch profitabler aufstellen. Die Aktien von Siemens mit einem Plus von etwas mehr als 1%. Und damit sind sie etwas stärker im Plus als der DAX. Neben den bereits geplanten Einsparungen von 1 Milliarde Euro bis 2023 will Siemens Energy möglichst über 300 Millionen Euro dann nochmal brutto realisieren.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, wo schon viel von Konjunktur die Rede war und wir einen Aspekt jetzt noch ausführlicher beleuchten wollen, nämlich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im August. Da gab es heute den aktuellen Bericht und den fasst uns Birgit Habrath zusammen.
Das Virus hinterlässt Spuren auch auf dem Arbeitsmarkt. Den Corona-Effekt erkennt, wer den August 2020 mit dem Vorjahr vergleicht. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 5,1%, in diesem Jahr sind es 6,4%. Trotzdem ist der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, auch erleichtert.
Die Arbeitslosigkeit hat im August im üblichen Umfang zugenommen. Das heißt, es gibt wie schon im Juli keine Corona-Effekte mehr, was den Anstieg angeht. Das ist erfreulich, dass sich dort etwas normalisiert. Auch die Beschäftigung hat keine weiteren Einbußen erlitten. Und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern hat sich etwas erholt.
Nach wie vor aber entlassen Betriebe mehr, als sie neue Kräfte einstellen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im August bei 2,95 Millionen, wobei sie sich saisonbereinigt sogar verringert hat um 9.000 im Vergleich zum Juli. Was der Arbeitsmarkt dringend aber braucht, sind neue Stellen, gerade auch für die Jugendlichen, die jetzt ihre Ausbildung beendet haben. Dass von den Firmen etwas mehr Stellen angeboten werden, das reicht aber nicht.
Wir bemühen uns sozusagen hier Vorsorge zu treffen, dass wir uns hier nicht den nächsten Sockel an Arbeitslosen einkaufen, den diese Pandemie uns beschert.
Wie schon in der Finanzkrise, so hat die Kurzarbeit den deutschen Arbeitsmarkt vor Schlimmerem bewahrt. Auch da entspannt sich aber die Lage. Es gibt inzwischen viele Betriebe in einigen Branchen, die die Kurzarbeit zurückfahren. Mit Zahlen kann die Bundesagentur aufgrund des späteren Abrechnungsmodus der Firmen für den Juni aufwarten. Da kommt sie auf 5,36 Millionen Beschäftigte, die kürzer gearbeitet haben. Das waren deutlich weniger als im März oder April noch mit Shutdown und Lockdown. BA-Chef Scheele versteht darum nicht die Kritik mancher Wirtschaftsforscher an der jetzt von der Regierung beschlossenen Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021.
Wer das vertritt, möchte gerne eine Hochrisikooperation am offenen Herzen machen. Die kann man ja machen. Ich würde sie nicht empfehlen. In der Güterabwägung, ob wir bei dieser Operation das ein oder andere Unternehmen mitnehmen, das möglicherweise auch sozusagen am Markt nicht richtig konkurrenzfähig ist, oder ob wir andere in Gefahr bringen, bin ich doch dafür, das ein oder andere Unternehmen mitzunehmen, bevor wir alle in Gefahr bringen.
Nichts Schlimmes ist für Detlef Scheele auch das Weniger an Lehrstellen in diesem Jahr. Bisher wurden 10% weniger Verträge unterschrieben.
Unsere Agenturen waren für den Kundenverkehr geschlossen. Wir konnten nicht in Schulen. Jetzt sind wir mit Kammern, Innungen und den Schulen mit Hochdruck dabei, bis zum 30.09. erstmal regulär zu vermitteln. Und dann müssen wir uns in der Nachvermittlungsaktion kümmern. Es muss kein Jahrgang Corona geben.
Mehr Vermittlung, mehr Arbeitslose und längere Kurzarbeit. Corona belastet auch den Haushalt der Bundesagentur. Mithilfe des Zuschusses von rund 10 Milliarden Euro durch den Staat hofft die Nürnberger Behörde, Ende 2021 wieder einen ausgeglichenen Etat vorweisen zu können. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es mit Corona und den Folgen weitergeht. Was ist da im Herbst zu erwarten?
Silke, Sag was.
Wendet sich Scheele an eine Mitarbeiterin, die antwortet.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Trend, den wir gerade haben, also im Juli und August keine weiteren Belastungen durch Corona sich fortsetzt, dann kann man damit rechnen, dass im September die Arbeitslosigkeit in der Größenordnung 80.000, 90.000 im Oktober nochmal zwischen 30.000 und 50.000 zurückgeht. Das wäre die ganz normale Saisonentwicklung.
Aber eben immer noch auf Corona-Niveau.
Birgit Habra zur Lage auf dem Arbeitsmarkt im August in Deutschland. Und auch zur Eurozone gab es heute aktuelle Arbeitsmarktzahlen. Hier sind es die Daten für den Monat Juli. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Martina Gnad.
Die Arbeitslosenrate in der Eurozone ist von Juni auf Juli leicht gestiegen, nämlich von 7,7 auf 7,9%. Das teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat mit. Die trotz der Corona-Krise immer noch relativ niedrige Arbeitslosenquote sei vor allem den vielen Regierungsprogrammen wie etwa dem Kurzarbeitergeld geschuldet. Deutlich ausgeprägter ist allerdings die Jugendarbeitslosigkeit in der Eurozone. Sie betrug im Juli 17,3% und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als im Juni. In Potsdam beginnen heute die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes. Es geht um rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern dabei unter anderem 4,8% mehr Lohn und Gehalt, auch mit Blick auf die Leistung der Beschäftigten in der Corona-Krise. Für Verdi-Chef Frank Wernecke ist die Sache klar.
Es braucht auch in dieser Situation eine allgemein gute Lohnentwicklung. Das ist auch für die Binnennachfrage wichtig und damit für die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf die Lücken, die die Corona-Pandemie in die Kassen von Bund und Kommunen gerissen hat. Sie fordern von den Gewerkschaften Augenmaß. Verdi drohte bereits mit Streik, sollten die Arbeitgeber kein für die Beschäftigten akzeptables Angebot vorlegen. Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt knapp 20 Euro brutto pro Stunde verdient. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach waren 94% des Personals Frauen. Mehr als 60% der Beschäftigten arbeiteten in Teilzeit. Die ausgebildeten Fachkräfte, die in Teilzeit arbeiteten, verdienten im Durchschnitt im vergangenen Jahr 2.374 Euro brutto. Für in Vollzeit arbeitende Fachkräfte lag der Verdienst bei 3.287 Euro brutto im Monat. Fachkräfte machen in den Kindertagesstätten rund 2/3 des Personals aus. Das Medienunternehmen Bertelsmann hat im ersten Halbjahr deutlich an Umsatz und Gewinn eingebüßt. Der Betriebsgewinn sank um gut ein Fünftel auf 1 Milliarde Euro. Bei den Erlösen verzeichnete Bertelsmann einen Rückgang um 8,9% auf 7,8 Milliarden Euro. Unternehmenschef Thomas Rabe machte dafür die Corona-Pandemie verantwortlich. Besonders der Einbruch auf den Werbemärkten habe sich bemerkbar gemacht, etwa bei der Bertelsmann-Tochter RTL Group. Gut gelaufen sei das erste Halbjahr dagegen für die Buchverlage, das Musikgeschäft und die Avato-Dienstleistungsgeschäfte.
Martina Gnad mit den Wirtschaftsnachrichten. Und damit kommen wir zum Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. In Essen geht es heute um die Zukunft der insolventen Kaufhauskette. In der Messehalle treffen sich seit heute Morgen die Gläubiger. Sie sollen einem Rettungsplan zustimmen, müssten dafür aber auf viel Geld verzichten. Und ob das dann wirklich der Anfang vom Ende der Durststrecke ist, das steht dann auch noch in den Sternen. Für die Mitarbeiter jedenfalls ist das mal wieder ein Tag des Hoffens und Bangens. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Ob Vermieter, Lieferant, Vertreter von Arbeitsagentur oder Versicherungen, sie alle mussten an den protestierenden Mitarbeitern vorbei. Vor der Essener Messehalle hatten sie sich mit ihren Plakaten aufgebaut. 30 Beschäftigte aus ganz Deutschland, denn sie wissen genau, heute ist wieder einmal ein Schicksalstag für den Traditionskonzern. Und deshalb hatten sie an die Gläubiger vor allem einen Appell: Bitte dem Sanierungsplan zustimmen.
Ich gehöre zu einer Filiale, die ebenfalls von der Schließung bedroht ist in Hamburg. Da fühlt man sich seit Wochen sehr schlecht.
Ja, ich komme aus Mainz. Ich bin auch leider aus einer Schließungsfiliale. Ne? Aber ich bin hier, um dafür zu kämpfen, dass die Firma erhalten bleibt, dass es uns weitergibt.
Eine Alternative darf ich und will ich mir gar nicht vorstellen.
Denn die Alternative ist allen klar. Einen Kaufinteressenten für die insolvente Kaufhauskette gibt es nicht. Das heißt, wird der heute vorgelegte Rettungsplan für Karstadt Kaufhof abgelehnt, dann würde damit das endgültige Aus besiegelt. Davor warnte vor dem Treffen auch der Sanierungsexperte des Managements, Arndt Geiwitz.
Und jede Alternative ist dramatisch schlecht, weil sie eine Zerschlagung bedeuten würde mit einer vollständigen Schließung aller Standorte.
Das würde den Verlust von mehr als 20.000 Arbeitsplätzen bedeuten. Ein Szenario, an dem wohl niemand Interesse hat, hofft auch Gewerkschafterin Stefanie Nutzenberger vom Verdi-Bundesvorstand.
Wir gehen von der Zustimmung aus. Die Alternative ist Zerschlagung. Wir bleiben da dran. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Und eine Zerschlagung ist keine Lösung.
Betriebsräte und Gewerkschaften werden deshalb heute zustimmen, wenn auch zähneknirschend. Denn der Insolvenzplan sieht vor, dass Stand heute 47 Kaufhäuser geschlossen und rund 5000 Stellen gestrichen werden. Entscheidend wird aber sein, ob diese Einschnitte den übrigen Gläubigern auch reichen. Das Sanierungsteam um Arndt Geiwitz will sie dazu bewegen, auf 95% ihrer Forderungen zu verzichten, auf mehr als 2 Milliarden Euro insgesamt. Doch auch für sie gelte, eine Schließung würde noch teurer, denn, so steht es im Insolvenzplan, in einem solchen Fall bekämen sie wohl gar nichts.
Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir eine so derartig tiefgehende Krise im Retail-Bereich haben, dass auch überhaupt keine Kaufinteressenten am Markt da sind.
Noch wird in der Essener Messehalle diskutiert und erklärt, werden Folien gezeigt und Bedenken angemeldet. Abgestimmt wird dann am Nachmittag. Auch wenn eine Zustimmung wahrscheinlich ist und der angeschlagenen Kaufhauskette erst einmal das Überleben und mittelfristig dann vielleicht sogar schwarze Zahlen ermöglichen würde, die Skepsis der Mitarbeiter, sie bleibt. Selbst wenn es heute noch einmal gut geht, ich mache mir nichts vor, sagte ein Mitarbeiter. Nach all den Krisen der Vergangenheit ist das wohl die letzte Chance für Karstadt Kaufhof.
Jörg Marksteiner zur Gläubigerversammlung von Karstadt Kaufhof. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau am heutigen Dienstag. Kommentiert werden unter anderem die Bemühungen, etwas Licht in den Fall Wirecard zu bringen.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Um für die Gläubiger zu retten, was noch zu retten ist, hat die Staatsanwaltschaft München das Vermögen von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun eingefroren. Das ist kaum mehr als ein schwacher Trost, denn höchstwahrscheinlich ist nicht mehr viel zu retten. Neben seinen Immobilien in Deutschland und Österreich hat Braun vermutlich noch Geld auf seinen Konten, aber keine Milliardenbeträge. Die Anleger werden auf ihren Verlusten größtenteils sitzen bleiben. Nach Einschätzung der Badischen Zeitung aus Freiburg reicht ein parlamentarischer Ausschuss zur Aufklärung jedenfalls nicht aus. Kein einzelner Akteur durchschaut das Firmengeflecht und die Verbindungen des Managements. Wer hat zu welchem Zeitpunkt gewusst, dass Milliardensummen erlogen waren? Hier sind solide Recherchen gefragt, die Polizei und Geheimdienste leisten müssen. Hoffentlich sind wenigstens dort Spezialisten der Komplexität des internationalen Konstrukts gewachsen. Nach 92 Jahren fliegt der Ölkonzern ExxonMobil wegen der durch den Apple-Aktiensplit notwendig gewordenen Umstrukturierung aus dem Dow Jones Index. Das Handelsblatt sieht darin: Ein deutliches Zeichen der Zeit. Der Konzern wird in Amerikas Leitindex unter anderem von dem Cloud-Unternehmen Salesforce ersetzt. Die neue Welt verdrängt die alte. Der Wandel der Wirtschaft erscheint nicht mehr aufzuhalten. Und doch wird sich durch die Neuordnung strategisch nicht viel ändern. Investoren warten schon lange darauf, dass es zu einer Rotation aus den überbewerteten Tech-Aktien in die Substanzwerte kommt. Sollte das passieren, würde der Dow Jones wieder deutlich an Fahrt gewinnen. In Frankreich könnte aus den beiden großen Anbietern kommunaler Umweltdienstleistungen bald ein einziger Konzern werden. Denn Veolia will Suez schlucken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt dazu: Vor allem den Kämmerern französischer Städte und Gemeinden dürfte der Gedanke, künftig einem einzigen riesigen Anbieter gegenüberzusitzen, keine Freude machen. Zudem kämpft das Suez-Management um seine Unabhängigkeit und sucht nach alternativen Angeboten. Das wird freilich nicht leicht. Frankreich ist bekannt für seine Vorliebe für nationale Champions. Gut möglich, dass Veolia ans Ziel kommt.
Und mit diesem Blick auf Frankreich und nationale Champions endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Maskenpflicht und Sonderwege. In diesem Fall geht es um das Bundesland Sachsen-Anhalt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.